Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder am Start seid zur 14. Folge Schatten und Skandale.
Jawohl.
Nico ist heute dabei und hat einen Skandal zum Thema Natur mitgebracht. Vor 2 Wochen hatte ich ja einen True Crime Fall mit dabei. Es ging um einen Cold Case. Wanderer haben eine verbrannte Frauenleiche in Norwegen entdeckt. Sehr spannende Geschichte, hört auf jeden Fall nochmal rein. Und einige von euch haben uns auch geschrieben und mich auf einen kleinen Fehler hingewiesen. Vielen Dank dafür. Die Stadt heißt natürlich nicht Stavanger, so wie ich es gesagt habe, sondern Stavanger.
Mei, oh mei, oh mei.
Ja, ich weiß.
Peinlich.
Wie Nico es gerade schon so schön gesagt hat, wir sind natürlich immer sehr dankbar, wenn ihr uns Hinweise, Feedback, konstruktive Kritik zukommen lasst, entweder per Mail oder über Insta, findet ihr auch nochmal alles in den Shownotes. So, jetzt ist aber Nico dran. Hast du dich jetzt für einen Skandalfall entschieden? Weil du hast ja Ende letzte Folge gemeint, es war viel Auswahl.
Muss ja wohl, ne? Sonst säßen wir jetzt nicht, ja doch, wir säßen schon hier sonst, aber es wäre ein bisschen
ganz
blöd.
Traurig.
Ja, wenn ich mich nicht entschieden hätte, dann wäre es ein bisschen nutzlos dann jetzt. Ihr da draußen, ihr seht es ja wahrscheinlich dann schon am Folgentitel. Chrissy, dir sage ich das jetzt erstmal noch nicht, worum es geht, weil das ist ein Fall, der, glaube ich, weltbekannt ist. Also du wirst davon ganz sicher schon gehört haben. Schauen wir mal, wann du drauf kommst.
Oh Gott,
ja.
Das kann peinlich für mich
nein,
werden.
Nein, also wahrscheinlich schon, wenn du die Stadt oder das Land hörst. Also naja. Wir gehen rein in eine ganz normale Nacht in der Stadt Pripyat. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. In der Ukraine, ein bisschen nördlich von Kiew an der Grenze. Rund 50.000 Menschen wohnen aktuell hier. Es ist etwa 1 Uhr. Die Straßenlaternen leuchten, Kinder schlafen. Einige wenige Eltern, Erwachsene sitzen da, reden, lassen den Abend ausklingen. Und zwar haben wir den 26. April 1986. Klingelt schon.
Ja, es geht wahrscheinlich um Tschernobyl, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ja, siehst du, richtig. Hat nicht lang gedauert.
Zum Glück, ey.
Ja. Plötzlich ein lauter Knall, eine Riesenexplosion, eine radioaktive Wolke zieht über weite Teile Europas hinweg, bis zu uns nach Deutschland und weiter nach Großbritannien, China, USA, überall eigentlich fast. Denn im Atomreaktor in Tschernobyl ist es zu einer Kernschmelze gekommen. Das Ding, warum ich das jetzt auch mitgebracht habe, ist, was ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, es wurde tagelang verschwiegen.
Okay, das finde ich jetzt auch wild. Ich meine, jeder oder die meisten werden es wahrscheinlich auch in der Schule durchgenommen haben. Da ist bei mir jetzt auch nicht hängen geblieben, dass das mehrere Tage geheim gehalten wurde oder ähnliches.
Siehst du mal, dann kann ich dir vielleicht heute noch was Neues beibringen.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, mein Wissen ist da auch sehr lückenhaft nur noch. Deshalb freue ich mich, dass du diesen Skandal mitgebracht hast, weil ich finde es auch sehr interessant. Und man kann ja auch was für die Zukunft daraus lernen.
Ja.
Jetzt, wo ja wieder überlegt wird,
das ist
Kernkraftwerke zu reaktivieren oder ähnliches.
Das funktioniert ja sowieso nicht. Also das ist dann wieder meine die Einschätzung selbsternannter Experten, ohne Namen zu nennen. Aber genau. Ich zeig dir jetzt mal ein Bild.
Okay, also auf dem Bild sieht man ein typisches Industriegebiet eigentlich. Aber ich sehe da jetzt keine Kühltürme.
Es ist, oder also, sorry, ja, man stellt sich das ja immer so vor, wie bei den Simpsons mit diesen Kühltürmen, wo Rauch rauskommt. Ja, aber das ist ja gar nicht so.
Ach, tatsächlich?
Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Atomkraftwerken und Reaktoren.
Ja, ich habe jetzt so typisch an diese 2 Kühltürme halt gedacht, ne? Haben vielleicht auch einige mitbekommen, vor einigen Wochen sind ja die zum Beispiel in Gundremmingen ja gesprengt worden. Da hat ja auch ganz Deutschland drauf geguckt. Deshalb dachte ich, kommt da jetzt auch so ein Bild. Aber nee, es schaut ganz anders aus. Es sind mehrere flache Gebäude praktisch. In der Mitte ist ein relativ hoher Turm, rot-weiß gestreift. natürlich an dem Gewässer, um das Ganze runterzukühlen, nehme ich an. Ja, schaut jetzt nicht sehr schön aus da.
Ja, also ich fand auch, das sah jetzt halt aus wie eine Fabrik quasi, ne? Mhm. Irgendwie so normales Betongebäude,
ja,
ohne wirklich diese typischen Merkmale eines Atomkraftwerks.
Ja. Ja, eben kommt man jetzt von außen nicht 100% drauf, wenn man es jetzt nicht weiß, würde ich sagen.
Man muss auch sagen, dieses Bild wird später noch interessanter, weil ich habe quasi vorher, nachher.
Oh, okay.
Deswegen, ihr könnt euch das natürlich alles auf Instagram anschauen. Da laden wir ja jede Folge unsere Bilder hoch, die wir jetzt da uns gegenseitig zeigen und beschreiben. Deswegen checkt das gerne ab.
Wir heißen auf Insta Schatten und Skandale.
Natürlich, ja. Also ich würde jetzt mal anfangen damit, wie es passiert ist, bevor wir dann tatsächlich zum eigentlichen Skandal springen. Aber ich glaube, das ist dann, ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen skandalös, meiner Meinung nach, wie das passiert ist, weil das ist ja anders wie jetzt zum Beispiel bei dem Unglück von Fukushima 2011, glaube ich.
Mhm.
Da war es ja ein Tsunami, der dafür gesorgt hat, dass das beschädigt wird. Und in dem Fall war es menschliches Versagen. Deswegen schauen wir uns das erstmal an. Dafür müssen wir aber noch einen weiteren Tag zurückspringen. Und zwar auf den 25. April 1986. Ebenfalls tatsächlich um 1 Uhr nachts. Damals lag die Ukraine ja noch in der Sowjetunion und Atomkraft gilt quasi als ein Symbol für den Fortschritt. Leistung, Technik, Moderne. Stromausfälle sollte es gar keine mehr geben. Das war so das Ziel, die Regierung ist überzeugt. Wir bauen einfach ganz viele, ganz große Kraftwerke, damit die Menschen immer in hellen und teilweise auch beheizten Wohnungen, also wer mit Strom heizt, sitzen können. Der Westen sollte dann die Stromausfälle haben, dort nicht mehr.
Der Westen soll im Dunkeln
sitzen.
Ja,
genau so. Wir sind fortschrittlich, wir sind das Ding. Ist ja alles schön und gut, aber kannst du dir denken, was daran dann auch ein Problem sein könnte, also an diesem Symbol für Fortschritt, für das die Atomkraft steht?
Natürlich eins der größten Probleme von Atomkraft ist der radioaktive Müll und die radioaktive Strahlung.
Ja.
Meinst du was anderes?
Ja, das meinte ich jetzt gar nicht, sondern mehr an dieser Ideologie. Weißt du, dass man das so darstellt wie so das große Ding.
Dass keine anderen Technologien mehr verfolgt werden?
Ja, also in dem Fall ist das Problem, dass die Arbeiter und die Atomkraftwerke, die Betreiber, unter enormem politischen Druck stehen.
Ah ja, okay.
Weil, ne, es soll alles besser funktionieren, schneller funktionieren, Fehler werden verschwiegen. Sicherheit ist oft zweitrangig, wenn es um die Produktivität geht. Also wenn man sich entscheiden muss, ist die Produktivität wichtiger als die Sicherheit.
Mhm.
Das Ziel ist es halt einfach, Rekorde zu brechen und zu zeigen, wie stark man ist.
Mhm.
Aber springen wir mal zurück zur Nacht vom 25. April. Während die Stadt Pripyat, ich kann es schwierig aussprechen. Ich bin
ja, dafür hast du Stravanga nicht gesagt. Also.
Das gibt uns gerne wieder Feedback, wie man das dann, ob ich das gescheit ausspreche oder nicht. Die Stadt schläft auf jeden Fall, die Arbeit im Atomkraftwerk läuft auf Hochtouren. Konkret geht es um eine Routinerevision von Reaktor 4. Es soll überprüft werden, ob die Turbine bei einem Stromausfall in der Lage ist, diese gute Minute zu überbrücken, bis dann die Dieselgeneratoren anlaufen, ne, ob es dann halt gescheit gekühlt wird und so weiter.
Mhm.
Das ist natürlich wichtig, dass das funktioniert, weil wenn das nicht möglich sein soll, dann funktioniert die Kühlung des Reaktors vielleicht nicht mehr und es könnte eben zu einer Kernschmelze kommen.
Ja.
Also wird die Leistung von Reaktor 4 Schritt für Schritt heruntergefahren. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, es geht jetzt nicht von jetzt auf gleich mit einem Schnipser, sondern damit es alles stabil bleibt, dauert das ein bisschen. Gut 12 Stunden später, also etwa um 13 Uhr, liegt dann die Leistung noch bei 50%. Dann wird es aber gestoppt oder dieser Test wird gestoppt, weil Kiew mehr Strom braucht.
Mhm.
Deswegen läuft der Reaktor quasi weiterhin auf 50% und die Leistung wird nicht noch weiter runtergefahren. Gegen Mitternacht geht's dann weiter. Der Reaktor soll auf ein Viertel seiner Kapazität heruntergefahren werden. Dann soll der Versuch durchgeführt werden. Zu dem Problem komme ich gleich. Ich würde kurz einen Auszug dazu machen, wie genau dieser Atomreaktor, dieser spezielle, wir haben ja schon gesagt, es gibt keine Kühltürme, wie der jetzt funktioniert hat. Und zwar hat er statt eines großen Behälters 4 einzelne Röhren, in denen das Brennmaterial drin ist, also diese Uranstäbe, die erhitzen sich dann logischerweise extrem. Durch jede dieser Röhren fließt dann außerdem noch Wasser, das durch die Hitze dann zu Dampf wird, also durch die Hitze der Kernspaltung. Mhm. Und dadurch wird eine Turbine angetrieben, die dann Strom produziert. Mhm. Bitte stopp mich, wenn es zu kompliziert ist.
Ich hab's verstanden, ich konnte gut folgen.
Okay, also Hitze, Dampf, Strom.
Ja.
Um diese Kettenreaktion zu steuern, gibt es sogenannte Regelstäbe oder Steuerstäbe, die man dann rein und rausfahren kann. Rein bedeutet, die Reaktion wird schwächer, also Leistung runter. Raus bedeutet, sie wird stärker. Das ist tatsächlich das Wichtige, weil jetzt gehen wir wieder zu unserem Versuch. Eine halbe Stunde, nachdem die Leistung weiter gedrosselt werden sollte, sackt sie auf weniger als 1% ab, ganz plötzlich. Der Grund, bei jeder Kernspaltung entsteht automatisch das radioaktive Gas Xenon-135. Der Name ist unwichtig. Das Problem an diesem Gas ist, dass es Neutronen schluckt, die man dazu braucht, damit die Kettenreaktion weiterläuft.
Mhm. Aber die wollten es doch auch nur auf ein Viertel runterdrosseln,
genau,
oder?
Deswegen ist es ja so ein Problem, dass es auf weniger als 1% runter ist. Weil dieser Reaktor so lange auf Sparflamme gefahren ist viel dieses Gases produziert worden. Was dann eben dazu geführt hat, dass viele Neutronen geschluckt wurden und die Leistung eben zusammengesackt ist. Der Reaktor ist quasi an seinem eigenen Abgas erstickt. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das Problem ist, wenn das Xenon zerfällt, schießt die Reaktion oder die Reaktivität wieder nach oben. Das wusste man auch. Heißt also, was wäre jetzt eigentlich so diese einzig logische Reaktion für dich?
Also warte, jetzt wird auf einmal wieder deutlich mehr Strom produzieren. Also es schießt nach ganz unten und dann wieder nach oben.
Wenn es dann so ist, genau. Also das ist jetzt noch nicht passiert, aber das ist dann möglich.
Dann wieder hochdrehen, geregelt und langsam, damit es nicht explodiert.
Also hochdrehen, das war auch deren Reaktion. Die einzig
aber
richtige,
es war falsch, oder was?
Es war ein bisschen falsch. Die einzig richtige Reaktion wäre abschalten.
Ah, okay.
Abschalten, langsam, kontrolliert, Gas rausleiten etc. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau macht, aber den Test auf jeden Fall nicht durchführen.
Ja.
War aber nicht so. Der stellvertretende Chefingenieur des Kraftwerks schätzt das Risiko eigentlich überhaupt nicht richtig ein und ordnet den Beginn des Testlaufs an. Damit das funktioniert, wie du es gerade so schön gesagt hast, muss die Leistung wieder steigen, nämlich auf ein Viertel, das war ja das Ziel. Deswegen entfernen die Operatoren mehrere dieser Steuerstäbe, ja, weil wir haben gesagt, raus ist mehr Leistung. Mhm. Allerdings ist diese Xenon-Konzentration weiter so hoch, dass die Leistung nur bei 7% dann liegt irgendwann. Na, und jetzt gäbe es dann immer noch die Chance, den Versuch abzubrechen und den Reaktor abzuschalten, aber nein. Um genau 1.03 Uhr entfernt das Personal dann noch mehr Stäbe, um die Leistung zu stabilisieren und weiter nach oben zu bringen. Jetzt, ne, nur damit man das mal gehört hat, es sind noch 18 der insgesamt 211 Steuerstäbe drin. Um das überhaupt möglich zu machen, muss der Operator auch selbst automatische Sicherheitssysteme überbrücken und Alarme ignorieren, Warnhinweise ignorieren. Also das geht eigentlich auch gar nicht so ohne weiteres, wenn man das nicht wirklich von selbst drückt und macht und sagt, nein, ich will das unbedingt. Auf jeden Fall ist die Anlage jetzt in einem extrem instabilen Zustand. Der Druck schwankt. Auch jetzt gäbe es noch eine Chance abzubrechen, aber nein. Um 1.23 Uhr ist es dann soweit. Dann soll dann tatsächlich auch der Test also so richtig starten. Ne? Denn die Leistung sollte hochgedreht werden. Jetzt soll der Test dann starten. Ja, wir erinnern uns mal dran, das waren eigentlich Routine-Sicherheitsinspektionen, um zu sehen, ob bei einem Stromausfall alles sicher bleibt, bis die Notaggregate angehen. Aber die Leute wurden jetzt da immer unruhiger. Es gab Stimmen, den Versuch abzubrechen, aber der Ingenieur ignoriert das, er treibt sogar die Mannschaft weiter an, soll wörtlich gesagt haben, etwas beweglicher, meine Herren, noch 1-2 Minuten und alles ist vorbei.
Ja, wortwörtlich.
Ja.
Also, wie kann man denn so viele Warnhinweise ignorieren? Ich meine, die sind ja auch nicht zum Spaß eingebaut.
Ja, das war halt diese, was ich gerade gesagt habe, diese Ideologie. Ne? Mhm. So Produktivität steigern, Sicherheit. Ja, man hat das nie für möglich gehalten, dass sowas passieren kann.
Mhm.
So. Und ausreichendes Wissen war da wohl auch nicht da, sonst hätte man das ja stoppen können, aber. Ja, es ist auf jeden Fall eine Verkettung sehr schwerwiegender Fehler. Mhm. Letztendlich wird der Strom jetzt abgeschaltet. Nur noch die Auslaufenergie der Turbine treibt die Kühlwasserpumpen an und für einen kurzen Moment atmen auch alle durch. Genau 36 Sekunden geht das Experiment gut, dann läuft's aus dem Ruder. Die Leistung des Reaktors steigt plötzlich unkontrollierbar an, alle Steuerstäbe werden deswegen gleichzeitig wieder eingefahren, ne, um die Leistung wieder zu drosseln. Dabei zeigt sich jetzt allerdings ein massiver Konstruktionsfehler. Und zwar an der Spitze dieser Stäbe sind Graphitköpfe. Die sollten im Regelfall dafür sorgen, dass man die Reaktion kontrollierter steuern kann. Ne? Also die waren halt nicht für den Notfall gedacht, dass man sagt, wir müssen jetzt schnell hoch und schnell runterfahren, sondern halt eben für die, ja, für den Normalfall. Also das ist alles, dass du mehr Spielraum hast bisschen. Graphit beschleunigt nämlich kurzzeitig die Kettenreaktion. Heißt, wenn du es reinschiebst, und zwar alle auf einmal, schießt die Leistung plötzlich weiter hoch.
Oh mein Gott.
Ja, 200 Stäbe, ne, knapp 200 Stäbe werden gleichzeitig eben reingeschoben und innerhalb von Sekundenbruchteilen steigt dann die Leistung so stark an, dass sie das Hundertfache des Nennwerts überschreitet. Es herrschen, ja, du guckst schon ganz.
Ja, ich bin gerade schockiert, weil ich muss sagen, so detailliert habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt.
Klar.
Aber dass da so viel gewollt auch schiefgelaufen ist.
Ja.
Da bin, also, vor allem gut, man reagiert dann halt auch in einer absoluten Stresssituation und man weiß, man muss jetzt sofort reagieren.
Natürlich.
Ja. Und man denkt dann vielleicht nicht dran, okay, das sind ja Graphitköpfe, Achtung, muss ich mit einberechnen, ne? Wenn ich das dann schnell da reinstecke, ja, dann schießt die Leistung explosionsartig nach oben. Aber
ich sag's mal so, der normale Arbeiter wird das vielleicht auch gar nicht gewusst haben.
Nee.
Da stehen jetzt ja keine Menschen ran und stecken die Stäbe per Hand rein, sondern das ist ja dann doch, ne, alles zentral geregelt und steuerbar, schätze ich. Aber ja, wir haben aktuell Temperaturen von über 2000 Grad, also etwas mehr als ein Drittel der Sonnenoberfläche. Augenzeugen berichten dann von zwei Explosionen, die über 3000 Tonnen schwere Reaktordecke wird weggesprengt, ein Feuersturm bläst radioaktive Teilchen in die Atmosphäre. Die verteilen sich dann eben letztendlich in den meisten Teilen Europas. Wie das dann ausgeschaut hat, also dieses Kraftwerk, das siehst du jetzt auf dem nächsten Bild.
Oh mein Gott. Ich würde euch auf jeden Fall raten, bei Insta vorbeizuschauen, weil dieses Bild ist echt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also nicht im positiven Sinne. Ja, was vorher einfach flache Bauten waren, da klafft jetzt wirklich ein riesiges, riesiges Loch in diesem Gebäude. Es ist eine komplette Zerstörung im Endeffekt. Nichts ist mehr da, wo es mal gewesen ist wahrscheinlich. Obwohl der weiß-rote Turm steht noch stabil.
Ja, der hält sich wacker.
Ja, aber sonst ist wirklich schlimm. Ein Bild der Zerstörung. Waren da Leute in dem Reaktor drin?
Logisch.
Es liegt alles in Schutt. Das Gebäude steht noch halb, auf jeden Fall die Vorderseite. Aber innen drin, das ist einfach ein Bild der Zerstörung, ja.
Ja. Also ich glaube, wir können uns einig sein, das Ganze wäre ohne Probleme ganz einfach vermeidbar gewesen. Ivan Witkowski, ein Arbeiter im Reaktor Nummer 4, hat danach auch in einem Interview gesagt, ich zitiere jetzt wörtlich, explodiert ist der Reaktor nicht, weil er schlecht funktioniert hat. Der würde heute noch arbeiten, wenn man ihn normal betrieben und sich vorschriftsmäßig verhalten hätte. Er war auf 1 Megawatt Wärmeleistung ausgelegt, also nutzt dann auch 1 Megawatt. Aber was machen die? Die berufen eine Parteiversammlung ein und irgend so ein Chef hält dort eine Rede. Die Partei hat gesagt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Elektroenergie, so im Sinn von, gebt dem Land mehr Kohle, aber auf wessen Kosten? Das hier ist doch ein Reaktor, der muss erstmal langsam abkühlen und dann wieder langsam angefahren werden. Aber nein, bei uns muss das ja schnell gehen. Zack, boom, kaum ist er unten, 1-2 wird er schon wieder hochgejagt. Ja, gehen denn normale Menschen so mit einem normalen Reaktor um?
Mhm. Der war dann an dem Tag in der Nacht nicht vor Ort, oder?
Der war nicht vor Ort, genau. Der hat wie ganz viele andere Arbeiter auch in Pripyat gelebt. Also das ist so Luftlinie 3,5 Kilometer entfernt. Mhm. Aber dazu kommen wir dann später auch noch. Also die Arbeiter und die Experten haben das schon selber gewusst eigentlich, dass man das nicht macht. Aber es wurde eben ignoriert.
Ja gut, dann bekommt man halt die Anweisungen, dann macht man es auch irgendwie, denkt genau. sich schon, ja, es wird schon gut gehen.
Ja,
ne? Gerade wenn Experten das dann auch sagen, ja, das klappt so und so.
Also auch wenn das jetzt eine Tragödie und auch der schlimmste Unfall in der friedlichen Nutzung der Atomkraft war, der eigentliche Skandal beginnt meiner Meinung nach erst jetzt. Mhm. Denn es dauert ganze 2 Tage, bis die Bevölkerung in der Sowjetunion etwas davon mitbekommt. 2 Tage.
Also gut, jetzt in der Stadt, die gleich daneben ist, die werden es ja mitbekommen haben, die Anwohner, nehme ich an. Aber darüber hinaus wird das nicht mitgeteilt oder wie? Also die Explosion müssen die ja eigentlich gehört haben, oder? So wie das jetzt aussah auf dem Bild.
Man hat was gehört, aber du weißt ja nicht, was passiert. Ja. Weil die 3,5 Kilometer ist ja also schon so nah, dass man dann irgendwie einen Knall hört.
Ja.
Aber nein, auch die wurden in Unwissenheit gelassen.
Weil die sind ja so nah dran.
Ja.
Auch wenn die direkt evakuiert worden wären, die haben ja trotzdem bleibende gesundheitliche Schäden.
Ja.
Und wenn man dann noch länger diese Menschen in diesem radioaktiv verseuchten Gebiet lässt, das wird ja immer, immer schlimmer.
Ja, richtig. Ich habe dir mein Beispiel von einem Erdkundelehrer mitgebracht, der im etwa 25 Kilometer entfernten weißrussischen Dorf Ostrogliadi gearbeitet und gewohnt hat.
Mhm.
Er sagt, ich bin mit meinen Kindern auf dem Rad zu meinen Eltern gefahren. Nach dem Unglück, da hat es angefangen zu regnen. Dort, wo wir gewohnt haben, wuchs Gras auf dem Hof und in den Pfützen war warmes Regenwasser. Meine Tochter und mein Sohn, die waren damals 5 und 7 Jahre alt, die haben dort gespielt, rannten herum, barfuß. Wie schön, habe ich damals gedacht. Schon so warm, das Gras, die Erde, wie gesund. Ich habe nicht gewusst, dass Wasser und Gras schon verstrahlt gewesen sind und ich die Kinder besser ins Haus geholt hätte.
Ja klar, wie hätte er das auch wissen sollen?
Klar.
Also vor allem warmer Regen war als Kind ja immer richtig, richtig cool.
Ja.
Da ist man rumgerannt, eben barfuß durch die Wiese, wollte gar nicht mehr reingehen und so.
Durch die Pfützen, alle. Ja.
Ja. Und das ist halt so schlimm, so dieser radioaktive Regen. Ich glaube, das ist auch so eins der ersten Beispiele, wie sich das ja auch über die ganze Welt überhaupt verbreiten konnte.
Ja. Ja, das wäscht ja dann die Radioaktivität aus der Atmosphäre quasi, drückt es ja dann runter.
Ja.
Am 28. April, also 2 Tage später, kommt dann diese Meldung in den Hauptnachrichten am Abend. Im Atomkraftwerk Tschernobyl kam es zu einer Havarie. Ein Atomreaktor ist beschädigt, Maßnahmen werden unternommen, um die Folgen zu liquidieren. Die Opfer erhalten Hilfe, eine Regierungskommission ist gebildet worden. Ende.
Das war's.
Das war's. Zum nächsten Thema.
Ich meine, da stehen jetzt, also da sind jetzt ja auch keine Vorschläge oder Tipps oder hey, macht jetzt das und das. Hey, esst nichts mehr aus eurem Garten. Hey, trinkt das Wasser nicht mehr.
Ja.
Ihr solltet vielleicht mal den Ort verlassen, wenn ihr in diesem Umkreis seid.
Ja. Wir gehen mal wieder zurück zu dem Arbeiter, dem Ivan Witkowski, der eben in der Stadt Pripyat lebt.
Der war ja noch näher dran.
Genau, 3,5 Kilometer, keine 3,5 Kilometer Luftlinie vom Reaktor entfernt. Also das ist quasi halt, da haben eigentlich alle Arbeiter gewohnt, weil das halt so, ne, also der war Abstand der Atomreaktor-Hauptarbeitgeber dort und 50.000 Menschen, die da gewohnt haben. Der Ivan Witkowski erzählt weiter, dass er ganz normal am Morgen nach der Katastrophe zum Einkaufen wollte. Dabei hat er quasi in jeder Hauseinfahrt Soldaten oder Milizionäre gesehen. Keiner davon hat aber auch nur ein Wort gesagt, weder was da gerade abgeht, noch pack dein Zeug und verschwinde, so sagt er das wörtlich.
Aber wussten die dann auch selbst, wie schlimm die Situation tatsächlich ist? Weil wenn die dann Polizei, Soldaten und so vorbeischicken, ja, die waren ja auch nicht in Schutzanzügen, nehme ich jetzt mal an, sonst hätte das ja auch für Chaos gesorgt.
Also ob die das jetzt genau wussten, wie schlimm das Ausmaß ist, glaube ich nicht. Aber die haben ja Militär und Soldaten und so hingeschickt. Aber die haben halt da auch nichts gesagt.
Ja.
Die Evakuierung hat am Sonntagnachmittag begonnen. Also die Nacht von Freitag auf Samstag, da ist das Unglück passiert, die Explosion. Sonntagnachmittag, also 36 Stunden später circa, hat dann die Evakuierung begonnen. In dem Ort, der 3,5 Kilometer entfernt liegt. Auch die Nachbarländer in der Sowjetunion werden im Ungewissen gelassen. Dabei hatte der damalige Präsident Michail Gorbatschow eigentlich Glasnost versprochen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich weiß es nicht. Also das bedeutet Transparenz, Schluss mit Geheimniskrämerei. Aber gleichzeitig stand nur ein paar Tage später ein wichtiger politischer Feiertag an, der 1. Mai.
Ja, da kann man dann nicht mit einem großen Skandal ankommen.
Ja, tatsächlich. Der sollte groß gefeiert werden mit Parade und allem Möglichen. Also, eine Woche nach dem Unfall wussten die meisten immer noch nichts außer Gerüchte. Die offiziellen Medien haben nichts darüber gesagt oder wenig, mit wenig Inhalt. Die höheren Parteifunktionäre haben währenddessen aber schon ihre Familien weggebracht.
Ja. Ja, natürlich.
Ja, deswegen, also die Unruhe war da, aber es gab halt wenig außer Gerüchte, was da passiert ist, beziehungsweise was halt die Folgen sind. Also es gab ja diese Meldung schon, aber die Folgen und das Ausmaß, das ist halt unbekannt weitgehend. Die Mai-Feierlichkeiten laufen also ganz normal ab. Erst danach wurde eine 30 Kilometer Sperrzone eingerichtet und selbst das ist ja eigentlich lachhaft, wenn man das Ausmaß mal anschaut.
Ja, ich meine, das wissen wir heute, wie weit diese Strahlung natürlich auch gereicht hat. Aber es ist ja krass, also dass bei uns jetzt immer noch Wildschweine radioaktiv sind oder Pilze so. Da ist 30 Kilometer natürlich lachhaft. Also
Gut, du kannst jetzt auch nicht das komplette Land evakuieren, schätze ich mal, wohin.
Ja.
Aber dass die da halt alle noch den 1. Mai gefeiert haben und erst dann so richtig diese Sperrzone einrichten alles. Naja, auf jeden Fall rücken dann Militärlaster an, nehmen die Betroffenen mit und bringen sie in nahegelegene Dörfer außerhalb dieser 30-Kilometer-Zone. Aber wirkliche Informationen gibt's auch da nicht. Die Menschen in diesen Dörfern verstehen nicht, was da passiert. Sie vermuten zum Beispiel, dass da irgendein Krieg ausgebrochen ist und die Bewohner von der Front flüchten. So hat's dann einer gesagt mal. Übrigens, während dieser ganzen Zeit brennt der Reaktor tatsächlich immer noch. Also die haben das Feuer noch nicht löschen können. Erst am 6. Mai werfen Helikopter 2400 Tonnen Blei und 1800 Tonnen Sand rein. Erst jetzt ist dann der Brand unter Kontrolle und die radioaktive Abgasausscheidung gilt als weitgehend gestoppt. 10 Tage später.
Sorry, falls das jetzt eine dumme Frage ist, aber warum wirft man Blei da rein?
Das wurde da reingeworfen, um die Kettenreaktion zu stoppen und das zu stabilisieren. Also jetzt nicht unbedingt direkt zum Feuerlöschen, aber zum Kühlen, zum Stabilisieren. So, dafür wurde das verwendet.
Okay, crazy. Ja. Wusste nicht, dass man das mit Blei macht. Ja. Interessant.
Ich davor auch nicht. Inzwischen hat sich die Radioaktivität auch bis nach Nordamerika ausgebreitet. Am 14. Mai, also 2,5 Wochen nach der Katastrophe, spricht Gorbatschow zum ersten Mal darüber. Er sagt mit ernster Miene: Sie alle wissen, vor kurzem hat uns ein Unglück ereilt. Die Havarie im Atomkraftwerk von Tschernobyl. Es hat die sowjetischen Menschen schmerzhaft getroffen, die internationale Gemeinschaft beunruhigt. Zum ersten Mal stießen wir auf die bedrohliche Kraft der Kernenergie, wenn sie außer Kontrolle gerät. Das Politbüro der Partei hat deshalb unter dem Eindruck des außerordentlichen und gefährlichen Charakters des Vorfalls in Tschernobyl die gesamte Organisation aller Arbeiten an sich gezogen, um die Havarie so schnell wie möglich zu beenden und deren Folgen zu begrenzen. Das war Gorbatschow am 14. Mai.
Hat er gesagt, so schnell wie möglich?
Ja.
Ja, ist ein bisschen spät. Also, so schnell wie möglich wäre ja direkt, nachdem es passiert ist.
Ja, das wäre super. Ja. Im Westen sah das Ganze.
Aber hey, er muss deine Party feiern. Entschuldigung.
Ist richtig, ja, mit Parade. Ja. Im Westen sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Auch da hat es 2 Tage gedauert, bis Informationen ans Licht gekommen sind. Allerdings waren es da natürlich deutlich mehr. Zuerst haben nämlich Messstationen in Schweden, Norwegen und Finnland einen ungewöhnlichen Anstieg der Radioaktivität gemeldet. Um 21 Uhr meldet dann die Nachrichtenagentur TASS, dass es zu einem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl gekommen ist und Menschen zu Schaden gekommen sind. Am Tag drauf läuft dann die Meldung in Deutschland auch durch die Medien. Der damalige BRD-Innenminister sagt allerdings, für Deutschland ist es ausgeschlossen, dass eine Gefahr besteht, nur ein Umkreis von 30 bis 50 Kilometer sei betroffen.
Ja, ich glaube, da war früher einfach noch gar nicht das Bewusstsein da.
Überhaupt
nicht. Da waren ja alle in diesem Atomhype, Energie durch Atomkraft. Das war ja damals so das Ding, so das Zeichen der Moderne. Ich meine, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Und da waren alle noch so begeistert davon und haben dann die Schwere dieses Unglücks ja auch so marginalisiert, ne, dass man sagt so, nee, Deutschland gar nicht, wir sind weit genug weg. Ja. So, nein, sind wir nicht.
Und da haben sie tatsächlich gesagt, bei uns auf die Atomkraftwerke, bei uns könnte auch ein Jumbojet stürzen,
ja, genau.
Da würde gar nichts passieren.
Ja, genau.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht so.
Nee.
Aber ja, ganz genau, ich meine, es war halt so, die zumindest in der Erzeugung grüne Energie und kraftvoll, die alles versorgen konnte, aber... Ja, die Risiken waren offensichtlich nicht bekannt oder man wollte sie nicht kennen.
Ja, man wollte nicht.
Ja.
Ja.
Nochmal einen Tag später erreicht die radioaktive Wolke dann Deutschland. Die Strahlenwerte steigen auf das bis zu 48-fache des Normalwerts. Deswegen bricht auch ein kleines Chaos aus, denn, wie wir es gerade schon gesagt haben, niemand war wirklich auf das vorbereitet. Es gab keine Notfallpläne, keine gesetzlichen Grenzwerte oder offizielle Empfehlungen für Maßnahmen. Deswegen legt letztendlich jedes Bundesland quasi eigene Strahlengrenzwerte für Lebensmittel fest. Die Strahlenschutzkommission sagt, bei Kuhmilch sollte dieser Grenzwert bei 500 Becquerel pro Liter liegen.
Kann man denn vielleicht sagen, wie viel Becquerel oder wie hieß das?
Ja, Becquerel, ja.
Heute ein Liter Kuhmilch im Durchschnitt hat?
Es sind so 40 bis 60.
Also und damals war der Grenzwert?
Die Strahlenschutzkommission sagt, 500 sind noch unbedenklich. Also zumindest, das ist so der Grenzwert, den die halt festgelegt hat.
Ja, ja.
Ja.
Dem, das ist aber schon ordentlich mehr.
Ja. Die Bundesregierung folgt dann letztendlich auch dieser Empfehlung. Einzelne Länder wie Hessen oder Schleswig-Holstein legen aber strengere Regeln fest und sagen, der Grenzwert soll bei 50 liegen. Also deutlich geringer.
Ja. Ja, so viel wie es heute in einem
genau.
Liter ist.
Genau, ja. Okay. Bei dem Bundesland mit den höchsten Messwerten, nämlich Bayern, gibt's keine strengeren Empfehlungen. Bayern folgt der Kommission. Außerdem gibt's je nach Bundesland eben Empfehlungen für Maßnahmen. Zum Beispiel, man soll bei Regen nicht rausgehen, Kinder sollten nicht in Sandkästen spielen, Salat und Blattgemüse soll man nicht essen oder gründlich abwaschen. Die Bundesregierung dagegen erklärt, dass Spielen oder Sporttreiben im Freien unbedenklich seien, was dann aber eben auch zu Kritik führt, weil ihnen wird Verharmlosung vorgeworfen.
Ich bin grad, also man kann, denke ich, auch nicht mit bisschen Wasser die Radioaktivität wegspülen.
Das ist richtig. Ja, mein, wie gesagt, es gab halt keine Notfallpläne dafür.
Mhm.
Das Problem an der Sache ist jetzt, dass das alles ja so widersprüchlich ist teilweise, dass das für viel Verunsicherung sorgt in der Bevölkerung.
Logisch.
Jodtabletten, also die der Radioaktivität so entgegenwirken sollen, sind innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel ausverkauft aus den Apotheken. Menschen meiden frische Milch und Gemüse und kaufen stattdessen Haarmilch und Konserven.
Ja. Ja, wenn du keine Verhaltensrichtlinien hast,
ja,
dann ist ja logisch, dass die Leute in Panik geraten,
ja,
und dann lieber auf Nummer sicher gehen und dann eben Konserven kaufen. Konserven, die schon abgefüllt sind, bevor es zu der Explosion gekommen ist oder so. Ich meine, würde ich auch machen.
Ja, eben.
Du musst den Menschen da ja irgendwie ein bisschen Sicherheit geben.
Ja, genau. Und vor allem einheitlich wäre halt schön.
Ja.
Ne? Also nicht, dass dann, es gab teilweise sogar Städte, die dann ausgebrochen sind und selber Grenzwerte festgelegt haben. Also es war halt alles ein wildes Hin und Her irgendwie.
Mhm.
Im Mai und Juni wurden dann spezifische, verbindliche Grenzwerte für Radioaktivität in Lebensmitteln festgelegt und Kontrollen im Handel eingeführt. Außerdem wurde die Einfuhr von Lebensmitteln aus Osteuropa beschränkt. Schleswig-Holstein überprüft außerdem jedes Fahrzeug aus Osteuropa auf Strahlenbelastung und etwa jedes 20. bis 25. strahlt so stark, dass es tatsächlich gewaschen und dekontaminiert werden muss.
Echt, oder?
Ja, also die haben, das war auch ein ganz lustiges Bild, das konnte ich leider nicht mitnehmen, weil wir haben keine Rechte daran.
Ja.
Aber das sah quasi aus wie so ein Zelt, also das war wirklich wie jetzt quasi Grenzkontrollen oder Zollkontrollen, stehen die auf der Straße in Strahlenschutzanzügen und waschen quasi das Auto. Da total krass
ja.
aus, ja.
Mhm.
Jetzt haben wir die BRD abgeklärt, jetzt kommt aber noch die DDR. Da wird nämlich alles extrem heruntergespielt. Natürlich, ne? Bruderstaat der Sowjetunion. Die meisten haben natürlich alles aus den westlichen Medien schon mitbekommen. Aber in der DDR heißt es, die Strahlung habe sich auf niedrigem Niveau stabilisiert und die Informationen wären eine Kampagne, um die UdSSR zu verteufeln. Berichte von über 1000 Toten dementiert Moskau auch. So viel dazu. Sowjetische Wissenschaftler sagen sogar im Fernsehen, Die Betriebsergebnisse nach 12 Jahren zeigen, dass der Reaktortyp sicher ist, im Prinzip wörtlich. Es sei unverständlich, wie man solch eine technische Situation zu einer derartigen Kampagne nutzen kann, um die UdSSR und ihre friedliche Nutzung der Kernenergie zu verteufeln.
Ja, das ist halt das Problem, wenn du als Staat dir die Meinungen kaufen kannst oder du Medien kontrollierst und es keine öffentlich-rechtlichen Kontrollinstanzen dann auch gibt, die eben nicht dem Staat untergeordnet sind.
Ja.
Dass der Staat halt einfach wild die Propaganda so verteilen kann, wie er möchte.
Ja, genau das ist ja passiert. Also
ja.
Die wollten ja alles herunterspielen, sagen, das stimmt doch gar nicht. Es soll tatsächlich sogar der KGB im Kraftwerk ermittelt haben, um nach Spionen und Saboteuren zu suchen. Weil Gerüchte hätten ergeben, die Havarie sei eine geplante Aktion westlicher Geheimdienste, um das sozialistische Lager zu schädigen.
Ja, hört sich besser an, als dass die eigenen Wissenschaftler missgebaut haben.
Ja, richtig. Ja, und vor allem, ne, hört sich besser an, als zu sagen, unsere supergeile, moderne Technologie funktioniert dann doch nicht so, wie wir es uns erhofft haben.
Ja.
Also, um das mal zusammenzufassen, es wird eben versucht, herunterzuspielen und sogar auf Verschwörungen zu schieben. Auch heute, nur mal jetzt auf die Konsequenzen zu springen, bevor wir dann zum nächsten, ich sage es mal in Anführungszeichen, Kapitel springen, gibt es natürlich Konsequenzen, nämlich den Atomausstieg haben wir vorhin schon kurz angerissen. Da gab es dann natürlich massive Forderungen. Die Grünen haben einen sofortigen Atomausstieg gefordert, die SPD schrittweise. Am 15. April 2023 wurden dann auch bei uns in Deutschland die letzten 3 Kraftwerke abgeschaltet. Allerdings ist das endgültig passiert wegen der Nuklearkatastrophe in Fukushima eben, wo der Tsunami für die Kernschmelzen gesorgt hat. Also Tschernobyl hat die Diskussionen angestoßen und ich glaube im Jahr 2000 wurde auch ein Atomausstieg schon mal beschlossen, den Merkel dann 2010 wieder gestoppt hat, um den dann 2011 wieder einzuführen wegen Fukushima. Aber das war eben, also Fukushima war der Hauptgrund und das hatte eben eher für Debatten gesorgt, um es klarzustellen.
Ja, Tschernobyl wurde halt von vielen damals so als Einzelfall behandelt und du hast es ja vorher schon gesagt, das passiert in Deutschland nicht. Das war dann ja so der Wortlaut immer, das passiert zwar in Tschernobyl, aber nicht bei uns.
Ja, ja.
Unsere Reaktoren sind so stabil und so sicher, da passiert gar nichts.
Ja.
Das war ja so das Wording damals und auch noch lange Zeit danach, eben bis dann, bis 2011.
Mhm. Ja, total. Also ja, da wurde dann natürlich auch versucht, schätze ich jetzt mal, Sicherheit wieder in der Bevölkerung zu schaffen, aber klingt natürlich auch sehr beschönigend, sagen wir so. Springen wir mal wieder zurück ins Jahr 1986. Mittlerweile sind wir einen knappen Monat nach der Katastrophe. Alle 50.000 Einwohner von Pripyat sind vollständig evakuiert und die Stadt ist jetzt eine Geisterstadt. Dazu habe ich dir auch ein Bild mitgebracht.
Ja, ich würde sagen, die Natur hat sich die Stadt zurückgeholt. Das sind wirklich, also da sind so typische Mehrfamilienhäuser, so hochgezogene Blocks im Endeffekt, aber wirklich schöne Bäume eigentlich. Eigentlich schaut das Bild sogar relativ schön aus. Sehr viel Natur rund um die Häuser, aber ich denke, wenn man dann da unten steht, sieht man die Zerstörung. Ja, wie verlassen das ist. Das ist ja ein Lost Place. Das kann ja immer noch nicht betreten werden.
Ja.
Man sieht ja immer, da ist das Riesenrad. Ich habe mich schon gefragt, weil in so Dokus und so ist da immer so, wenn du links schaust, siehst du, da ist so dieses Riesenrad, was immer dann so gefilmt wird.
Stimmt.
Bei Dokus, wenn dann wieder so Strahlenwerte kontrolliert werden und so. Weil das so dieses typische Symbolbild ist, so hier war mal Freude, hier haben Kinder gespielt und jetzt ist einfach verlassen wegen dieser Katastrophe.
Ja. Ja, und wenn du links oben in das Bild guckst, da ist der Reaktor.
Ah, die Stadt ist wirklich gar nicht weit weg davon.
Ja.
Ja.
Also der Reaktor ist sogar noch mit auf dem Bild. Ihr könnt es euch gerne anschauen auf Instagram. Aber das verdeutlicht nochmal erstens, wie das jetzt ausschaut, also verlassen und wie nah das auch dran war oder ist. Mitte Juni wird dann die Betriebsleitung im AKW wegen Versagens entlassen. Der neue Direktor kündigt daraufhin die Wiederinbetriebnahme der unbeschädigten Blöcke an.
Wie bitte?
Ja, das passiert dann auch im September. Zuerst geht Block 1 wieder ans Netz, später folgen dann auch 2 und 3. Wann schätzt du, wurde
da
das...
Da haben dann ja Leute auch wieder da gearbeitet.
Ja. Wann schätzt du, ist der... Oder wann schätzt du, wann ist das Atomkraftwerk stillgelegt worden?
5 Jahre später.
Im Jahr 2000. Da wurde das Atomkraftwerk stillgelegt.
Da haben die Leute die ganze Zeit da noch gearbeitet. Mhm.
Auf Drängen der EU. Die Ukraine hat dafür sogar Ausgleichszahlungen erhalten. Weil die EU gesagt hat...
Aber da haben doch auch keine Leute mehr in der Stadt gewohnt, oder?
Nee, die haben dann nicht mehr da gewohnt. Die sind dann, schätze ich mal, auch in entsprechenden Anzügen und sowas da rein. Aber es gibt ja auch heute noch Wissenschaftler, die da arbeiten. Da kommen wir dann auch später noch zu.
Okay, ja.
Aber die halt das alles überprüfen und sowas.
Mhm.
Ja. Das Moskauer Politbüro gibt als Ursache jetzt grobe Fahrlässigkeit an und sagt, 28 Menschen seien gestorben, 208 wurden verletzt. Ob das so stimmt, da gehen wir dann später auch nochmal drauf ein. Ich mache jetzt nur schnell die weitere Entwicklung fertig. Im November wird der sogenannte Sarkophag fertig. Ein 61 Meter hoher Schutzmantel aus 7000 Tonnen Stahl und 300.000 Tonnen Beton. Er soll den Reaktor 4 circa 30 Jahre lang von der Umwelt abschirmen. Also die Lebensdauer wurde auf 30 Jahre geschätzt, also bis 2016. Im März 2012 beginnen dann die Bauarbeiten für eine neue Schutzhülle namens New Safe Confinement. Sie kostet über 2 Milliarden Euro und ist dann auch Ende 2016 quasi so über den Unfallreaktor geschoben worden. Also ist das größte mobile Bauwerk der Welt. Und das war auch das, was du in der oberen Ecke von dem Bild gerade gesehen hast. Also das war ist so eine Art weißer Halbkreis im Prinzip, so eine halbe Kugel.
Ja.
Sieht aus wie ein rundes Zelt, würde ich jetzt mal sagen. Kurzer Einschub, kannst du noch?
Ja, ich finde das gerade höchst spannend.
Schön, das soll doch so sein.
Ich bin zwar auch schockiert, wie bei jedem Skandalfall von uns, aber...
Wäre blöd, wenn man nicht schockiert wäre, weil sonst wäre der Fall, glaube ich, langweilig. Ja.
Genau. Und ich finde es gut, das auch nochmal so im Detail durchzugehen, weil ich merke doch, mir fehlt da einiges an Wissen wieder.
Ja, ist 1986, da waren wir beide, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Was heißt, glaube ich, weiß ich.
Ich glaube nicht, dass ich da. Nein, Spaß. Ja.
Ja, aber deswegen befasst man sich auch nicht so im Detail dann damit. Wir kommen jetzt zu dem meiner Meinung nach Schlimmsten. Und zwar den Folgen für die Menschen vor Ort.
Ja.
Bis heute leiden sie wegen der Strahlung unter Schilddrüsen, Lungen- oder Magenkrebs, bekommen chronische Erkrankungen wie Diabetes, Bluterkrankungen oder Immunschwächen. Immerhin, also weiß nicht, ob man da immerhin sagen kann, aber Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2021 haben ergeben, dass Kinder von Tschernobyl-Überlebenden keine erhöhte Mutationsrate aufweisen. Das war ja lange Zeit eine große Sorge.
Ja.
Aber es ist anscheinend laut dieser Untersuchung nicht so. Die genaue Todes- und Verletztenzahl ist nicht bekannt, unter anderem, weil vor Ort viele Krankheiten nicht anerkannt wurden oder lange nicht anerkannt wurden, als von der Katastrophe verursacht, um Kosten zu sparen. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation werden in den ersten Tagen nach dem Unglück 2 Millionen Kinder verstrahlt. Experten gehen davon aus, dass ein Drittel aller, die zum Zeitpunkt jünger als 5 Jahre alt sind, im Laufe ihres Lebens Schilddrüsenkrebs bekommen.
Ja.
Etwa 5% der Ukraine ist stark verstrahlt. Zum Zeitpunkt des Unglücks leben allein dort 2,6 Millionen Menschen in den betroffenen Gebieten, die ja teils erst Wochen später evakuiert wurden.
Mhm.
In Weißrussland sind nochmal 2,2 Millionen Menschen betroffen, in Russland 2,7 Millionen.
Mhm.
Besonders arm dran waren aber die sogenannten Liquidatoren. Das waren insgesamt, je nach Quelle, bis zu 860.000 Menschen, die das Feuer löschen, den Reaktor sichern oder die Region dekontaminieren sollten. Also das waren die, die die Katastrophe quasi in den Griff bekommen sollten.
Mhm.
Soldaten, Feuerwehrleute, Elektriker, Ingenieure und so weiter wurden teils ohne ausreichende Schutzrüstung dorthin geschickt. Die ersten Feuerwehrleute sind schon in der Nacht des Unglücks angerückt, haben radioaktiven Rauch eingeatmet, verstrahltes Material berührt und ganz viele von ihnen sind innerhalb von Tagen bis Wochen an akuter Strahlenkrankheit gestorben.
Ja, gerade wenn du das halt auch noch so intensiv einatmest und ich meine, giftige Dämpfe, das weiß man ja, wenn man die einatmet, dann ist es ja immer richtig schlimm. Weißt du, und dann trifft es wieder die, die versuchen, diese Katastrophe möglichst gering zu halten, dass möglichst wenig Auswirkungen auf möglichst wenig Menschen hat. Mhm. Und die sind wieder die, die, ich sag's mal so, am Arsch sind.
Ja, also die haben Medaillen und Urkunden bekommen für alles, aber...
Ja, aber toll. Aber dafür waren wahrscheinlich die letzten Tage, Wochen des Lebens schrecklich.
Ja. Ja. Volodymyr Ushatenko ist einer der Arbeiter gewesen, ein Energetiker. Er erinnert sich zum 25. Jahrestag der Katastrophe so an seinen Einsatz. Eine riesige, überhaupt nicht steuerbare Masse von Menschen hatte sich dort zusammengeklumpt. Die einen tun dies, die anderen ändern das anschließend, die dritten machen dann damit wieder was Neues. Jetzt schleppten sie Eisenbahnschwellen heran, die aber sind zu lang. Sie müssen zersägt werden, also sucht man. Findet endlich zwei stumpfe Bandsägen, beginnt zu sägen. Vor der Reaktorruine stehen inzwischen ganze Bataillone. Die Menschen dienen dort buchstäblich als Schutzschirme, als Wischlappen, um die Strahlung in sich aufzusaugen. So hatte das gesagt.
Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Einfach dieses unkontrollierte, ja, wir müssen das jetzt schnell in den Griff bekommen.
Mhm. Teilweise wurden die Liquidatoren eingesetzt, wo die Roboter wegen der hohen Strahlung versagt hatten. Das waren vor allem die sogenannten Schaufelmänner. Sie mussten von Hand radioaktives Graphit vom Reaktordach schaufeln. Die Strahlung war dabei so hoch, dass sie, auch da je nach Quelle, das ist nicht sonderlich gut dokumentiert, nur bis zu 2 Minuten dort oben bleiben durften, sonst wären sie gestorben. Ivan Witkowski, dem hatte ich ja vorhin schon erzählt, war auch einer der Liquidatoren. Erst rund 15 Jahre nach seinem Einsatz hat die Strahlenkrankheit bei ihm richtig zugeschlagen. Er hat Haarausfall bekommen, seine Zähne sind zerbröselt, sodass er dann Metallzähne eingesetzt bekommen hat. Außerdem verliert er immer wieder das Bewusstsein zum Beispiel, stürzt, seine Wirbelsäule ist extrem schwach.
Mhm.
Das Problem war lange und ist stellenweise immer noch so, je nach Land werden Symptome nicht anerkannt. In Belarus sind offiziell nur 18 Krankheiten als Folgeschäden von Tschernobyl anerkannt. In der Ukraine sind es immerhin 176, in Russland 150. Witkowski erzählt zum 25. Jahrestag. Er muss selbst für seine Behandlung zahlen. Er erzählt sogar davon, dass er im örtlichen Krankenhaus Schmiergelder quasi für alles zahlen muss und seinen Tropf muss er selbst aus der Apotheke holen. Also die werden da auch quasi dafür, was sie geleistet haben, extrem mistig behandelt.
Ja.
Er hat selber auch gesagt, dass er quasi sich fühlt, als ob er sich so in diesen Zustand gesoffen hätte. So wurde er behandelt.
Na.
So nach dem Motto, selbst schuld.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil mich das halt so sprachlos im Endeffekt zurücklässt, so, weil Menschen, die sich da eben, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach da Vollgas für andere Menschen ja im Endeffekt eingesetzt haben, ja, die werden dann von der Gesellschaft so im Stich gelassen. Ich meine, wir hatten es ja schon auch in meiner Oktoberfestfolge zum Beispiel. Hilfen zu beantragen und die dann auch zu bekommen, was das für ein langer Kampf sein kann, gegen was du dann da arbeiten musst, gegen Behörden, die dir dauernd Steine in den Weg legen. Und du merkst einfach, okay, irgendwie wollen die anscheinend gar nicht, dass ich die Hilfe bekomme, obwohl sie mir zustehen sollte.
Mhm.
Und das ist so frustrierend, gerade und auch wenn die Arbeiter, die dann wahrscheinlich sehr schwer dann erkrankt sind, die haben dann ja auch Arbeitsausfälle, kriegen dann wahrscheinlich nicht so viel Geld, wie sie eigentlich bekommen sollten, so, und dann müssen sie noch ihre Behandlungen selbst zahlen, also.
Der Witkowski hat gesagt, er ist natürlich dann in Frührente gegangen, bekommt 500 Euro im Monat. Das ist für die Verhältnisse, wo er wohnt, relativ viel, aber wenn du natürlich deine komplette Behandlung zahlen musst, davon dann bleibt dir auch nicht wirklich viel übrig.
Mm-mm.
Hinzu kommt tatsächlich noch, dass hunderte Liquidatoren keine Belege über den Einsatz haben und deswegen auch nicht offiziell erfasst sind. Auch da bleiben die genauen Folgen also unklar. Offiziell sind 2005 zum Beispiel weniger als 50 Todesfälle direkt durch die Strahlung erfasst.
Mm.
Experten schätzen die Zahl aber bis 1999 auf 50.000 verstorbene Liquidatoren. Also du siehst, es schwankt sehr hart und dadurch, dass auch nicht alle erfasst sind, dadurch, dass viele Krankheiten lange nicht erfasst wurden oder immer noch nicht sind, kann man das genaue Ausmaß da auch gar nicht so gesichert erklären, beschreiben. So, was ist deine Einschätzung grundsätzlich? Also jetzt gar nicht mal so zu den Menschen, da hast du ja gerade was gesagt, aber so zu dem ganzen Fall.
Ja, das ist halt so frustrierend, weil genau diese Zeit war ja auch die Zeit des Wettrüstens zwischen den USA und der UdSSR. Und da wollten die beiden Systeme halt natürlich möglichst, dass sie als Beste da stehen, dass so mein System ist das Allerbeste und es funktioniert hier alles viel besser und wir sind viel moderner und Und dass man dann halt Fehler auch nicht eingestehen wollte oder irgendwie mal einen Schritt zurück machen wollte, um das Ganze zu reflektieren, kann es halt zu solchen Situationen kommen. Einfach dieses ständig auf Pump, ständig der Erste, Schnellste und Beste sein zu wollen, gerade eben zwischen diesen beiden Großmächten. Kalter Krieg war ja riesiges Wettrüsten eh schon. Und gerade mit Atomkraft ja viel und auch Atomwaffenaufrüstung und so. Und das hat ja im Endeffekt dazu geführt, auch wenn man so gemerkt hat, hey, es gibt Probleme bei dem Test, sollte man ihn nicht lieber abbrechen. Und dann sagen auch Mitarbeiter zu dir, hey, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir es abbrechen, weil da sprechen jetzt einige Faktoren dafür. Ja, es funktioniert heute nicht. Machen wir es doch mal anders, vielleicht noch mal langsamer, geordneter. Ja. Überall schrillen die Alarmglocken, Alarmsignale. Und man hört da aber nicht drauf, weil man, wie gesagt, der Erste, Schnellste, Beste sein möchte. Und das ist halt so dieses Mindset von der Zeit auch damals und halt kalter Krieg.
Ja. Es wäre halt alles so vermeidbar gewesen.
Genau, und das ist so frustrierend einfach, weil man dann halt so ein hohes Risiko eben eingeht, weil es funktioniert alles super bei uns. Warum sollte ich irgendwas in Frage stellen?
Ja. Was mich auch unfassbar frustriert hat bei der Recherche, ist das, was ich ja gerade schon gesagt habe, dass viele Informationen einfach nicht gesichert sind.
Ja.
Also, ich musste so viel und dann hier nochmal nachschlagen und da nochmal nachschlagen und dann, ich musste, glaube ich, noch nie so viele verschiedene Quellen zusammensammeln wie für diesen Fall. Weil du halt einfach wirklich, hier hast du Expertenschätzungen, da die WHO, klar, aber so richtig gesicherte Erkenntnisse einfach dadurch, dass eben viel heruntergespielt wurde. Ne, gab es hier unterschiedliche Maßnahmenempfehlungen und alles Mögliche.
Ja.
Dann hier wurden Liquidatoren offiziell nicht erfasst.
Ja.
Dann hast du auch noch natürlich verschiedene Länder, die es betroffen hat, die es ja alle nicht unbedingt mit starker Informationspolitik haben, wie Weißrussland, Ukraine, Russland. Es ist einfach schwierig gewesen, die Informationen zusammenzusammeln. Und deswegen kann ich mir nur vorstellen, wie schwierig das ist für die Betroffenen, irgendwas zu bekommen oder zu beanspruchen, was ihnen eigentlich zustehen sollte.
Ja.
Die Sperrzone von Tschernobyl ist immer noch radioaktiv verseucht, logischerweise. Aktuell kommt aber ja hinzu, kannst du dir ja vorstellen, was passiert denn da gerade noch?
Ja, der russische Angriffskrieg.
Richtig. Tschernobyl ist aktuell Frontgebiet. Überall sind dort Minen auf dem Areal und steht auch immer wieder unter Beschuss. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten aber noch heute dort und forschen, überwachen die Strahlung, nehmen Proben. Habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt. Die Schutzhülle, die da gebaut wurde, wurde tatsächlich bei einem Drohnenangriff sogar beschädigt.
Ja, das ging dann ja auch überall durch die Nachrichten, dass Russland jetzt den Reaktor eben bombardiert und das...
Bescheuert, bisschen, aber ja.
Ja, da war ich echt schockiert, also das ist echt schlimm.
Stand Februar dieses Jahres wurde aber keine erhöhte Strahlenbelastung festgestellt. Also scheint noch intakt zu sein, aber ja, kann man schwer was drüber sagen, finde ich. Eine der größten Gefahren aktuell ist der Damm des Kühlteichs. Denn wenn der gesprengt wird, gelangt eins der radioaktivsten Gewässer, also Kühlwasser eben, in einen Fluss, der dann letztendlich Trinkwasser für Millionen von Menschen liefert. Dadurch könnten sogar radioaktive Sedimente bis ans Schwarze Meer gespült werden. Also da wird dann auch noch drauf geschaut, dass da alles noch funktionsfähig ist, funktionstüchtig.
Ja, das zeigt ja nur wieder, dass das immer gleich globale Auswirkungen hat. Ja. Kernenergie hat globale Auswirkungen. Da entscheidet nicht nur ein Land für sich selbst, sondern ein Land entscheidet für die Nachbarländer, entscheidet im Zweifel, je nachdem wie die Wetterlage ist oder welche Form das Unglück dann hat, auch für Teile der ganzen Welt oder sogar über die ganze Welt.
Ja, ja, man sieht es ja allein an dem Sahara-Staub, der regelmäßig nach Deutschland geweht wird.
Ja, sieht man ja letzte Woche bei uns in der Region, war es ja richtig oft zu diesig, eben weil der Sahara-Staub wieder bis zu uns rübergekommen ist.
Ja, und teils 20 Grad, also. Ja. Ja, nee, eben, ja. Und eben durch den russischen Angriffskrieg ist das Unglück heute so aktuell wahrscheinlich wie lange nicht.
Ja.
Ich bin fertig.
Ja, dann würde ich doch mal von allen einfach Danke an dich sagen. Ich fand es sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da alle wieder abgeholt hast mit allen Details und den ganzen Skandalen, seien es die großen gewesen, von denen es auch mehrere gab in dieser Geschichte oder auch die kleineren.
Freut mich.
Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen platt.
Same.
Aber ich fand es eine sehr interessante Folge diese Woche.
Freut mich.
Voll.
So, schauen wir mal auf die nächsten Folgen.
Yes, und zwar, dieses Mal nehmen wir keinen Themenvorschlag von euch tatsächlich.
Die sparen wir uns noch auf.
Genau, wir haben natürlich alle notiert und werden auch alle machen. Es war bis jetzt kein schlechter Themenvorschlag dabei, aber wir wollen unbedingt was Weihnachtliches machen.
Passt ja auch.
Nächsten Monat ist natürlich dann auch Adventszeit und wir freuen uns alle auf Weihnachten. Vor allem, viele von euch wissen es vielleicht nicht, aber ich sitze hier neben dem größten Weihnachtsfan, den ich überhaupt kenne. Ist jetzt schon dekoriert bei euch da, Nico?
Ja, natürlich. Ja. Seit letzter Woche. Ungefähr. Ja. Ich habe auch schon so eine schöne Kerze im Urlaub gekauft. Das Glas hat die Form von dem Weihnachtsmann und die Kerze ist rot und es sieht auch sehr toll aus.
Ja, natürlich hast du das.
Glühwein ist auch schon am Start. Und du?
Also, ich mag Weihnachten auch sehr gerne, aber ich glaube nur nicht in dem Ausmaß wie du. Und bei mir ist es auch nur auf 4 Wochen im Jahr halt reduziert, nicht auf 2 komplette Monate, wo bei mir auch geschmückt ist und so weiter.
Das hat aber einen Grund für mich.
Ja.
Weil wenn die Weihnachtszeit offiziell beginnt, ist alles so stressig. Da musst du hier Geschenke besorgen, da sind irgendwie die Wochenenden verplant. Und dann hast du halt so ganz viel Trubel, alle Leute sind irgendwie noch so im Vorweihnachtsstress, versuchen hier noch irgendwie alles, was sie so in dem Jahr noch machen wollen, abzuhaken. Ja. Im Beruf gibt es ja Jahresabschluss und alles mögliche stressige Zeiten. Du kriegst eigentlich nirgendwo mehr irgendwie einen Friseurtermin, weil alle noch sich unbedingt schick machen wollen. Ja, ist ja so. Also das ist jetzt nicht ein großes Problem von mir, aber...
Das hört sich so an.
Nein, nee, das habe ich jetzt einfach gesagt, um die Denkweise zu symbolisieren, weil alle noch so richtig so irgendwie angespannt sind. Und wenn du diese Weihnachtszeit auf 2 Monate oder halt quasi 2 Monate, ja, so nach Halloween ausweitest, dann hast du so das, was es eigentlich sein sollte, nämlich Besinnlichkeit. Und wenn es dann in den Stress kommt, sagst du dir, okay, egal. Weil wenn du dann nach Weihnachten drauf zurückschaust, musst du dann nicht sagen, boah, war das stressig, sondern ja, ich hatte ja meine Weihnachtszeit und das Besinnliche und dann der Stress kam halt dann irgendwann. Checks?
Wie süß.
Auf jeden Fall.
Aber genau deshalb habe ich mir dieses Jahr Anfang Dezember 2 Wochen freigenommen.
Stark.
Damit ich nicht am 24. wieder am Vormittag noch die letzten Geschenke kaufen muss, weil das ist echt immer schlimm.
Ja, ich habe auch eine Woche frei. Die 2. Woche habe ich frei.
Geh mal auf den Weihnachtsmarkt. ja, wir sind vollkommen vom Thema gerade abgekommen.
Ja.
Auf jeden Fall, Nico ist ein riesen Weihnachtsfan und deshalb müssen wir ja fast ein Weihnachtsmotto machen.
Ja.
Und du hast sogar eine Kerze mit unserem Motto gekauft, habe ich gerade erfahren, oder? Die Weihnachtsmann-Kerze. Mhm. Weil wir wollen das Thema Weihnachtsmann machen.
Ja.
Ich hoffe, ihr seid uns nicht sauer, dass wir kein Thema von euch genommen haben. Ihr könnt uns trotzdem natürlich dann Themen für nächstes Jahr schicken.
Um Gottes Willen.
2026 ist dann schon.
Für nächstes Jahr.
Ja, oha. So ist es jetzt. Für nächstes Jahr suchen wir jetzt schon Themen.
Dann haben wir es, glaube ich, ne? Dann freue ich mich auf deine Weihnachtsmann-Folge in zwei Wochen, dein Skandal
genau.
zum Thema Weihnachtsmann.
Genau, mit einem Skandal dran.
Und ich darf euch dann ins neue Jahr begleiten, quasi mit meiner Folge, durch Heiligabend begleiten.
Wunderbar, empfehlt uns doch sehr gerne weiter, das würde uns sehr freuen. Lasst ein Like, eine Bewertung da, alles was ihr machen könnt, wir freuen uns über alles. Ansonsten habt eine ganz schöne Zeit und bis in zwei Wochen.
Jawohl. Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.